Bayern 2. Grenzenlos hören. Theo Logik über Gott und die Welt. Jeden Montag ab 21 Uhr.
Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth zu einer Rundreise durch Raum und Zeit. Ja, wirklich durch die Zeit. Das ist das tägliche Geschäft von Jens Uwe Hartmann. Er leitet ein Forschungsprojekt über frühbuddhistische Handschriften und die sollen einen einzigartigen Einblick in das buddhistische Denken zur Zeit Jesu ermöglichen. Jedes Gespräch eine Zeitreise, so könnte man die Erfahrungen zusammenfassen, die der langjährige ARD-Korrespondent in Israel Sebastian Engelbrecht gemacht hat. Und die zu dem erfreulichen Schluss kommen, dass Israelis und Deutsche beinahe 70 Jahre nach dem Holocaust wirklich beste Freunde sind. Was, wenn der Ausnahmezustand zum Alltag wird? Das fragt Navid Kermani, nachdem er 10 Jahre lang durch Krisenregionen dieser Welt gereist ist. Und dann wird es etwas beschaulicher. Reisen, das prägt auch die Arbeit der französischen Pfarrer auf dem Land. Sie sind so etwas wie Wanderpfarrer geworden, um ihre weit auseinanderliegenden Pfarreien zu betreuen. Ach ja, und wenn übermorgen viele Zehntausende nach Hamburg fahren zum Kirchentag, dann wird manch einem der Name Jörg Zink im Programm fehlen, nachdem er 5 Jahrzehnte nicht wegzudenken war von den Kirchentagen in Deutschland. Um diese Lücke zu füllen, verlosen wir eine frisch erschienene Biografie.
Theo, Thema.
Israel, da kommen die unterschiedlichsten Assoziationen. Das gelobte Land der Bibel natürlich, das Leiden der Palästinenser unter israelischer Besatzung, der über Jahrzehnte stockende Friedensprozess, natürlich der Holocaust, die Shoah, das Leiden und der Tod, den die Deutschen über die europäischen Juden gebracht haben. Ohne Holocaust gäbe es das Land Israel nicht und viele Familien, die dort leben, die haben deutsche Wurzeln. Da wundert es, wenn einer schreibt, Israelis und Deutsche sind beste Freunde. Nicht nur auf dem Papier, nicht nur zwischen Bundestag und Knesset, sondern im Alltag. Mich jedenfalls hat es gewundert und Sebastian Engelbrecht, der hat es geschrieben in seinem aktuellen Buch, in dem er von den Begegnungen und Erfahrungen erzählt, die er in den 5 Jahren als ARD-Korrespondent in Tel Aviv gemacht hat. Aus Berlin ist er zugeschaltet und ich begrüße ihn jetzt herzlich, Herr Engelbrecht. Sie schreiben von einer Freundschaft zwischen Deutschland und Israel und die sei sogar gewachsen und nicht verordnet.
Ja, es ist nicht einfach eine Freundschaft, die aus politischen Gründen notwendig war, sondern es ist ein Anknüpfen an einer uralten Freundschaft, nämlich einer Partnerschaft, die sich daraus ergeben hat, dass Juden hier schon vor über 1000 Jahren in den Breiten gesiedelt haben, in denen wir uns jetzt befinden, im heutigen Deutschland. Und diese Bezogenheit des jüdischen Volkes auf das deutsche Volk und umgekehrt, die hat es eben über Jahrhunderte gegeben und da hat es eben auch die Shoah nicht vermocht, diese Verbundenheit einfach so zu kappen. Und das ist etwas, was zu spüren ist, wenn man in Israel mit den Menschen zu tun hat.
Das erstaunt mich doppelt, denn zum einen, Sie beschreiben es als Freundschaft, man kann diese ganze Geschichte der europäischen Juden auch als Feindschaftsgeschichte schreiben. Sie sind ja immer schon auch oft mehr gelitten als gern gesehen worden. Und zum zweiten ist die Shoah ja ein wirklicher Einschnitt.
Natürlich ist es ein Einschnitt und man kann das auch nicht einfach wegreden und darum geht es auch gar nicht. Mir geht es in erster Linie darum zu zeigen, dass die unbefangene Begegnung, wie sie vielleicht zum Teil, sagen wir, in den 20er Jahren zwischen Deutschen und Juden trotz allen Antisemitismus damals möglich gewesen ist, dass diese unbefangene Begegnung heute in Israel auf faszinierende Weise möglich ist.
Jetzt sagen Sie Deutsche und Juden. Damals waren die Juden auch Deutsche und die Christen auch Deutsche. Und man hat sich sozusagen in einem Kulturkreis, in einer Stadt, als zum Beispiel kulturell tragende Schicht gemeinsam erlebt. Dann sind die Juden, die es geschafft haben, nach Israel ausgewandert und sind jetzt Israelis. Und jetzt gibt es Israelis und Deutsche. Eigentlich führt es doch zu einer gewissen Befangenheit. Wer nach Israel reist, fühlt sich auch, so geht es mir zumindest, etwas befangen.
Ja, aber diese Befangenheit verfliegt eben mit der Zeit. Ich kenne diese Befangenheit von Begegnungen mit Juden in Deutschland, habe immer das Gefühl gehabt, dass sich Mitglieder der jüdischen Gemeinde hier eher abschotten gegen Nichtjuden und habe umgekehrt in Israel eine ungeheure Offenheit erlebt von, jetzt sage ich korrekt, Israelis gegenüber Deutschen. Und das hat natürlich einen Grund. Das liegt daran, dass die Israelis in ihrem eigenen Land ganz anders mit den Beinen auf ihrem Boden stehen, dass sie dort eine eigene Armee haben, einen eigenen Staat, sozusagen selbst die Mehrheit, die jüdische Mehrheit darstellen. Und wenn ich da als deutscher, christlicher Gast hinkomme, dann empfangen sie mich mit offenen Armen, weil einfach die Spielregeln ihre sind und man sozusagen eine ganz andere Voraussetzung der Begegnung hat. Das ist befreiend.
Sie beobachten sogar eine Wiederannäherung der einst aus Deutschland geflohenen Familien, sozusagen auch der deutschen Kultur, eine Wiederannäherung der ursprünglichen Heimat gegenüber.
Ja, also zu Beginn der Geschichte des modernen Israel ist es sicher anders gewesen. Da haben die aus Deutschland stammenden Juden, wie ich gehört habe, in bestimmten Gegenden von Tel Aviv, wo sie gelebt haben, auf der Straße sich eher bemüht, leise Deutsch zu sprechen, weil Deutsch eine verrufene Sprache gewesen ist, aufgrund der Shoah und aufgrund der Nazis, die natürlich das Vertrauen in die Deutschen völlig zerstört haben. Das hat sich aber jetzt geändert. Heute gibt es einen Stolz der sogenannten Jekkes, also dieser aus Deutschland stammenden Juden in Israel, in der zweiten und dritten Generation, ein Stolz. Ein Stolz auf die Herkunft, ein Stolz auf die deutsche Sprache, auf die Leistung der deutschen Juden in Israel, die ja zu großer Zahl in den 30er Jahren nach Israel ausgewandert sind. Sie waren prägend für die Wirtschaft, für die Justiz, für die Universitäten, auch für das Geistesleben. Das heißt, man hat auch da eine größere Unbefangenheit unter Israelis entwickelt und man bekennt sich jetzt laut, meinetwegen in Kolumnen, in der Zeitung oder im Radio, im Fernsehen, in Gesprächen, in persönlichen Gesprächen zu dieser deutschen Herkunft.
Welche Rolle spielen denn die Jekkes heute in der israelischen Gesellschaft?
Naja, sie spielen natürlich immer noch die Rolle einer, ich würde mal sagen, alten Elite. Allerdings sind sie natürlich emeriti oder werden einfach nur noch verehrt, obwohl sie schon gestorben sind. Ihre Kinder treten in ihre Fußstapfen. Aber es ist, das ist interessant, natürlich immer noch möglich, diesen Menschen zu begegnen. Zum Beispiel bin ich mit Walter Nussbaum ins Fußballstadion gegangen, einem alten Schalke-Fan. Und das war so anrührend zu erleben, wie er beim Angriff von Schalke 04 in einem Champions-League-Spiel gegen Hapoel Tel Aviv mir auf die Schulter fasste. Und als Schalke angriff, sagte: Herzklopfen. Er ist nach 70 Jahren zum ersten Mal wieder zu Schalke gegangen. Seine Schwester ist in Auschwitz vergast worden. Er hatte eine furchtbare Odyssee hinter sich, ist als Mensch aus Wanne-Eickel vertrieben worden aus seinem eigenen Land. Und dann greift Schalke an. Er hat mir vor dem Spiel gesagt, dass er für Hapoel Tel Aviv natürlich ist. Und doch ist es immer noch das alte Herzklopfen, wenn Schalke angreift. Das heißt, diese Menschen leben immer noch. Und auch diese lebendige Begegnung mit denen, die da emigriert sind damals, ist noch sehr anrührend bis heute.
Das heißt, Deutsch ist nicht mehr gleich Holocaust, Deutsch ist nicht mehr gleich Hitler. Es gibt andere Assoziationen, die man mit dem deutschen Land und mit Deutschsein und deutscher Herkunft verbindet.
Ja, ich habe zum Beispiel die Werbung mir mal angesehen. Da wird geworben für deutsche Automarken, geworben für irgendwelche Klimaanlagen, die gar nicht aus Deutschland kommen, aber die angeblich die Präzision eines deutschen Uhrwerks haben. Das heißt, Deutsch steht nicht nur für Holocaust, Deutsch steht für Präzision, für Genauigkeit, für Gründlichkeit, so wie in der ganzen Welt. Und so wird das inzwischen auch in Israel wesentlich differenzierter wahrgenommen und es gibt keineswegs mehr diese einlinige Assoziation, Deutsch ist gleich Adolf Eichmann, Adolf Hitler und der Holocaust.
Es gibt, so schreiben Sie, eine bestimmte Anziehungskraft zwischen dem Volk der Täter und dem Volk der Opfer, sodass man ja in gewisser Weise aneinander gekettet ist. Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, ich verwende da eine Vokabel, die ich aus der Theologie kenne, bisschen Theologendeutsch, da redet man manchmal vom gegenseitigen Gewiesensein. Ich denke, es gibt ein Gewiesensein von Opfern und Tätern nach wie vor. Das heißt, auch die Nachfahren der zweiten, dritten und weiteren Generationen, die wollen die Geschichte verstehen. Und das geht nur, wenn man die Nachfahren der anderen Seite, die andere Seite auch wirklich kennt. Und so kenne ich eine Neugier von mir selbst als Deutschen und so kenne ich die gleiche Neugier von der anderen Seite, von jüdisch-israelischer Seite. Die wollen wissen, was ist das für ein Volk, mit dem es diese ja erst so positive Begegnung in der Geschichte bis, will man sagen, in die 20er Jahre gegeben hat und dann diesen Absturz in den absoluten Abgrund. Und ich denke, um zu verstehen, um zu begreifen, um die Geschichte zu verstehen, versuchen Deutsche und Israelis einander zu begegnen.
Und das geschieht mit einer neuen Unbefangenheit.
Ich denke ja. Es geschieht jedenfalls nicht nur in Städtepartnerschaften, Gewerkschaftstreffen, im Jugendaustausch und so weiter, sondern es geschieht zum Beispiel dadurch, dass jetzt 100.000 Israelis einen deutschen Pass haben. Das war früher auch tabu. Aber um sozusagen eine größere Reisefreiheit auf der Welt zu haben, gibt es inzwischen 100.000 Israelis, die sich einen deutschen Pass besorgt haben. Das ist schon etwas, was ich mit Unbefangenheit bezeichnen würde.
Danke, das war Sebastian Engelbrecht und die Phänomene, die er beschreibt, die machen Mut. Sein Buch heißt Beste Freunde als Deutscher in Israel. Es ist bei der Evangelischen Verlagsanstalt in Leipzig erschienen und kostet 14,80 Euro. Ausnahmezustand, so heißt das neue Buch von Navid Kermani. Und darin sind Reisereportagen aus 10 Jahren versammelt. Begegnungen im Nahen Osten und anderswo. Begegnungen zwischen Ost und West, reflektiert von einem, der zugleich die deutsche und die iranische Staatsbürgerschaft besitzt. Kermani nennt sein Buch auch Reisen in eine beunruhigte Welt. Reisen in eine Welt, in der der Ausnahmezustand zur Normalität wurde.
Diese Länder, die ich beschreibe oder etwas, die ich gesucht habe, alle in einem Zustand sind, im Zustand des Ausnahmezustandes. In keinem dieser Länder eine irgendeine geartete Normalität herrscht. Es sei denn, die Normalität des Ausnahmezustandes. Also dass Menschen sich schon daran gewöhnt haben, an diesen Ausnahmezustand. In gewisser Weise kämpft dieses Buch auch dagegen an, sich an eine solche Realität zu gewöhnen.
So fasst Navid Kermani, Autor, Orientalist und Journalist, sein neues Buch Ausnahmezustand zusammen. Auf knapp 250 Seiten schildert er seine Reisen in Länder, die wir vor allem aus Schlagzeilen kennen. Palästina, Afghanistan oder Iran. Oftmals verbinden wir mit diesen Ländern Statistiken, Lageberichte oder Opferzahlen. Navid Kermani aber nähert sich auf andere Weise. Mit Reportagen. Mit Reportagen, die weicher, explorativer und einfühlsamer sind als Nachrichtenmeldungen. Besonders eindrucksvoll zeigt sich dies in den Berichten Kermanis aus Kaschmir, wo er 2007 war, und Pakistan, das er im letzten Jahr bereist hat. Beide Regionen machen Schlagzeilen als Failed States, als nicht regierbare und höchst gefährliche Brutstätten des Terrorismus. Kermani aber macht sich auf die Suche nach den alternativen Realitäten, den Zwischentönen.
Das Herz, das Zentrum des eines mystischen, spirituellen Islams, das finden sie dort immer noch. Aber natürlich hat ein solcher, wenn Sie so wollen, weicher Islam, es sehr, sehr schwer zu existieren, wenn alle 50 Meter ein Soldat steht. Wenn es einen Kampf gibt gegen diese Besatzung oder Pakistan, sehr ähnlich, also noch dramatischer, wo ständig Schreine von Sufis bombardiert werden, attackiert werden. Und überall, also das genau diese Weichheit, dieses Denken in Zwischentönen, dieses sowohl das eine sehen als auch das andere sehen, sowohl das eine für möglich halten als auch das andere für möglich halten, genau das verschwindet in Zeiten des Krieges natürlich.
Krieg oder Ausnahmezustand, wie beispielsweise in Palästina, lassen Zwischentöne allzu oft nur schwer erkennen. In der gelebten Realität vor Ort, wie auch in der Berichterstattung. Navid Kermani aber arrangiert die Nuancen, die er wahrnimmt, zu einer komplexen Realität. Eine Realität, die sich nicht widerspricht, sondern die vielschichtig und verflochten ist. Intensiv sei die Zeit vor Ort gewesen, meint Kermani, egal ob in Syrien, Indien oder im Iran. Aber trotz der vereinnahmenden Umstände hört Kermani genau hin, nimmt genau wahr, analysiert verständlich und ist dabei nie wertend.
In Afghanistan, da beschreibe ich eine Szene im US-Camp Bagram, wo dann diese wirklich sehr martialisch auftretenden Amerikaner, wie man sich so vorstellt, die aus amerikanischen Filmen, wie die den Fotografen die Kamera abnehmen und wie die uns dann zurechtweisen. Und also wirklich so vollkommen das Klischee des martialischen Amerikaners. Und in der Zeitungsreportage, habe ich das weggelassen, weil ich gemerkt habe, in dem kurzen Kontext, wenn ich diese eine Szene so nehme, dann bekommt das ein solches Gewicht, dass es mit dem Bild, das ich in Afghanistan gewonnen habe, auch von den Amerikanern gewonnen habe, dass das nicht mehr stimmt. Dass die eine Szene zwar richtig ist, auch ein Teil der Realität ist, aber wenn es nicht eingebettet ist in allen anderen Szenen, dann ist die Wahrheit nicht mehr da, dann ist die Wahrheit nicht getroffen. Während wenn man jetzt mehr Platz hat, kann man auch eine solche Szene beschreiben und dann bekommt sie ihre Wahrheit als ein Teil einer Wahrheit.
Kermanis Reportagen sind dicht, bewegend und zeitlos. Seine Erfahrungen oszillieren zwischen der grausamen Situation in Syrien, wo Kermani 2012 den Ort einer gezielten Hinrichtung fast zufällig entdeckte, und der schwer nachvollziehbaren Situation auf der Flüchtlingsinsel Lampedusa. Dort war er 2008 bei der Rettung eines Flüchtlingsschiffes Zeuge wahrer Humanität. Kermani berichtet nicht primär über eine Region, nicht über den ominösen Krisengürtel, sondern er berichtet von Situationen und politischen Dynamiken. Vor allem aber legt er Zeugnis ab von den Menschen, die in diesen Dynamiken leben, die diese Situationen ausnützen, vor ihnen flüchten oder sie bekämpfen.
Die Reportagen sind über einen Zeitraum von mehreren Jahren entstanden. Und ich merke natürlich, dass jetzt vieles aus dem Abstand gelesen nochmal ganz anders wirkt, als wenn man sie sozusagen mit dem Blick auf die aktuellen Ereignisse liest. Also etwa so eine Reportage wie aus Iran 2009, die einen ganz klaren Aktualitätsbezug hat, die hatte dort ihre Berechtigung, aber ich meine, dass wenn man sie ein paar Jahre später liest, man plötzlich etwas anderes oder jedenfalls auch etwas Neues versteht.
Ausnahmezustand ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern geografisch. Es beschreibt einen Bogen von Ost nach West, von Indien nach Italien. Die Revolutionen im arabischen Raum finden ihren Platz bei Kermani nicht an prominenter und überhöhter Stellung, sondern in ihrer Relativierung. Dem allgegenwärtigen Kairo gesteht er gerade einmal 4 Seiten zu. Stattdessen aber lassen sich die Grundstrukturen eines andauernden Strebens nach dem Ende des Ausnahmezustands in fast jeder Reportage erkennen. In Palästina, in Afghanistan oder im Iran.
Sami Kamis hat für Theologik mit Navid Kermani über sein Buch gesprochen. Noch einmal der volle Titel zum Mitschreiben: Ausnahmezustand, Reisen in eine beunruhigte Welt, ist im CH Beck Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. Reisen quer durch die Welt, das ist heutzutage ein leichtes. Reisen in die Vergangenheit ist dagegen weitaus mühsamer. Bei mir im Studio ist Jens-Uwe Hartmann, Professor für Indologie in München. Und der weiß, was er die kommenden 21 Jahre zu tun hat. So lange soll das Forschungsprojekt dauern, das er betreut. Es geht um buddhistische Handschriften, beinahe 2000 Jahre alt, auf brüchiger Birkenrinde geschrieben. Herr Hartmann, die Schriften sind eine kleine Sensation. Es sind die ältesten Handschriften des Buddhismus und überhaupt aus Indien, zum Teil aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert. Wo, Herr Hartmann, wo findet man solche Handschriften?
Die Rollen hat man in Nordwestpakistan und im Osten Afghanistans gefunden. Bei mehreren Funden ist die Fundsituation, sind die Fundumstände nicht bekannt. Das sind lokale Leute gewesen, die das gefunden haben, die dort leben, wahrscheinlich danach gesucht haben. Meistens sind solche Rollen in buddhistischen Kultbauten, den sogenannten Stupas, eingeschlossen. Das sind innen nicht begehbare Kultbauten, die aber im Inneren Reliquien enthalten, Wertgegenstände, etwa Münzen, Silbermünzen, Goldmünzen, andere kleine Kostbarkeiten und öfters auch Handschriften. Und es ist so, dass nach den Kostbarkeiten gesucht wird. Die lassen sich gut vermarkten. Und irgendwann, eben in den 90er Jahren, gelangte dann auch ein Handschriftenfund in den Westen, wurde von einem anonymen Mäzen erworben für sehr viel Geld. Die sind unglaublich teuer, die Sachen. Und der British Library zur Verfügung gestellt und dort restauriert.
Kann man jetzt dadurch, dass das in einer bestimmten Region gefunden wurde, auch Rückschlüsse ziehen über die Verbreitung des Buddhismus?
Ja, man kann damit sagen, dass in den ersten Jahrhunderten vor Christi Geburt und in den ersten Jahrhunderten danach in dieser Region ein Zentrum des Buddhismus bestanden hat. Das haben wir vorher auch nicht so gewusst. Wir haben sehr wohl Beispiele aus der Kunst gehabt und da konnte man sehen, dass es dort eine blühende buddhistische Kunst gegeben hat, interessanterweise sehr stark beeinflusst von griechisch-römischen Vorlagen. Etwa der Apollo-Kopf, der dann als Kopf für eine buddhistische Gestalt dient, Herakles, der als eine Begleitfigur des Buddha dient. Und jetzt sind zu diesen bisher rein archäologischen Zeugnissen zum ersten Mal literarische Dokumente dazugekommen. Und die zeigen, dass dort ein Zentrum auch der Gelehrsamkeit gewesen sein muss. Wir haben unter diesen Schriftrollen sehr unterschiedliche Genres, darunter aber zu unserer großen Überraschung auch einen nicht geringen Teil sogenannter scholastischer Literatur. Und die scheint dort lokal entwickelt worden zu sein. Der zweite für uns unglaublich wichtige Punkt ist, die Region bezeichnet man als Gandhara. Gandhara ist der alte Name eigentlich des Peshawar-Tals, also des Tals um diese Stadt im Nordwesten Pakistans, die eben in der Antike schon eine Bedeutung gespielt hat und die in der Zeit nach Christi Geburt ein Machtzentrum war, einer Dynastie, die dafür gesorgt hat, dass die Handelswege zwischen Indien und der Seidenstraße funktioniert hat. Und über diese Region von Gandhara ist der Buddhismus auf die Seidenstraße gekommen und von dort nach Osten mitgebracht worden und hat im ersten Jahrhundert nach Christus bereits China erreicht.
Und erhoffen Sie sich dann auch Aufschlüsse in die andere Richtung? Sie sagen also, für die frühbuddhistische Entwicklung ist das schon sehr interessant. Ist es dann allgemein religionsgeschichtlich interessant, was den Austausch auch mit dem westlichen Denken betrifft, nachdem jetzt da ja Handelskontakt und Ideenaustausch stattgefunden haben?
Für mich eines der überraschendsten Phänomene ist der Umstand, dass sich der Buddhismus auf der Seidenstraße intensiv nach Osten verbreitet hat. Das ist hervorragend dokumentiert. Und es ist eine Via Triumphalis, eine große Erfolgsstory, die Ausbreitung nach Osten. Und eine Frage, die mich umtreibt, ist, wieso funktioniert das nicht nach Westen? Das geht noch ein Stückchen bis in den Osten des heutigen Iran. Dort findet man noch die letzten Zeugnisse, die letzten Spuren von buddhistischer Kultur. Aber dann bricht es ab. Und das beschäftigt mich nicht zuletzt deswegen, weil man in der indischen und dann auch in der buddhistischen Philosophie Gedanken findet, die vor dem Hintergrund der griechischen Philosophie, der griechischen Geisteswelt nicht fremd sind. Sodass man denken könnte, das wäre akzeptabel. Und wir haben diese Kunst, die auf griechisch-römische Vorlagen zurückgreift, die ähnlich wie die christliche Kunst sozusagen neue Inhalte in alte Formen füllt und bestens verdaulich wäre im Westen. Viel besser als in China, wo das ein extremer Fremdkörper gewesen sein muss am Anfang.
Theologik. Die Sendung über Gott und die Welt.
Und bei uns zu Gast ist Jens-Uwe Hartmann. Er ist Professor für Indologie in München und er hat eine verzwickte Aufgabe vor sich. Es geht um buddhistische Handschriften, die in aller Welt verstreut sind und deren Sprache man nicht mehr kennt. Und trotzdem will er sie lesen lernen und sogar eine ganze Edition daraus machen. Herr Hartmann, wie soll das gehen?
Das ist nicht die Arbeit, die man zwischen Frühstück und Mittagessen erledigen kann. Ganz im Gegenteil. Es liegt einmal daran, wie Sie schon gesagt haben, an der Sprache, das ist ein mittelindischer Dialekt, nicht standardisiert. Das heißt, Sie erleben in derselben Zeile orthografisch verschiedene Formen ein und desselben Wortes.
Aber man kann sie erschließen.
Die ist erschlossen worden, ja. Die ist rekonstruiert worden, das hat begonnen im 19. Jahrhundert, aufgrund von Münzfunden. Münzen, auf denen auf der einen Seite eine griechische Münzlegende war, auf der anderen Seite eine Münzlegende in Gandhari und in der lokalen Schrift, die heißt Karoshti. Deren Kenntnis war ebenso verloren wie die der Sprache. Und beides ist von westlichen Wissenschaftlern in mühsamer Kleinarbeit wieder entziffert worden, wieder verständlich gemacht worden. Nach wie vor ist die Sprache nicht völlig erschlossen und der Zustand der Handschriften ist so fragmentarisch, dass es einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeutet, die Textreste erst einmal zu deuten. Das heißt, eine Lesung anzubieten, die ganz banal gesagt Sinn ergibt und dann einen größeren Zusammenhang dazu herzustellen. Das Erste ist, dass man versucht, die Handschriften zu lesen, zu entziffern, zu transliterieren und zu übersetzen. Der nächste Schritt in dem Projekt, und auch das erklärt dann die lange Laufzeit, ist das Vorhaben, eine Grammatik dieser Sprache zu schreiben, eine Paläographie der Schrift zu schreiben, eine Literaturgeschichte der Region und vor allen Dingen eine Religionsgeschichte.
Da wäre jetzt meine Nachfrage tatsächlich nochmal, erhoffen Sie sich oder haben Sie vielleicht dann auch schon Spuren entdeckt, wenn sozusagen das Denken oder die Denktradition von Westen nach Osten weitergegeben wird, dass sich in den Schriften griechische, hellenistische oder gar jüdische Einflüsse dann finden?
Erstaunlicherweise lassen sich überhaupt keine westlichen Einflüsse nachweisen in der Literatur. Es ist unendlich spekuliert worden über Begegnungen zwischen griechischen Philosophen und indischen Philosophen oder Asketengruppen im Gefolge des Alexanderzuges. Keine dieser Spekulationen hat belastbare Ergebnisse erbracht. Man sieht Ähnlichkeiten, die so groß sind, dass manche Leute behaupten, da muss eine Verbindung bestanden haben in beide Richtungen. Die Griechen haben vom Osten übernommen aus Indien oder die Inder haben etwas aus Griechenland übernommen. Aber der allgemeine Konsens der Wissenschaft ist, das ist nicht wirklich nachweisbar. Und wir müssen an Multigenese denken, daran denken, dass verschiedene Ideen sich auch unabhängig voneinander an verschiedenen Orten entwickeln können.
Ja, das ist natürlich historisch sehr interessant, dass da Lücken geschlossen werden können, dass Einschätzungen, was damals in der Region stattgefunden hat, ganz neu sich ergeben können. Welche Rolle, würden Sie sagen, spielen die Funde dann für die wirkliche Religionspraxis heute des Buddhismus, wenn man über die Frühgeschichte mehr weiß?
Bis jetzt spielen sie eine relativ geringe Rolle. Ich glaube, das liegt nicht zuletzt daran, dass die Kenntnis von diesen Materialien, von diesen Funden noch nicht so recht in der buddhistischen Öffentlichkeit angekommen ist. Das beginnt jetzt etwa durch die Medienwirkung, die unser Projekt nach sich zieht, werden auch hier Buddhisten aufmerksam. Mhm.
Gibt es in den buddhistischen Ländern ein ähnlich historisch-kritisches Bewusstsein, Interesse wie bei uns?
Das historische Interesse nimmt zu und es ist besonders stark in Ostasien, sowohl in Japan als auch neuerdings in China, wo man sozusagen auch beginnt, über die buddhistische Vergangenheit zu reflektieren, und zwar aus einer historischen Perspektive heraus zu reflektieren. Traditionell haben Buddhisten oft das Problem, dass Lehrreden des Buddha sind vergleichbar den Evangelien, dass die als authentisches Buddha-Wort gelten und als aus der Zeit des Buddha selbst stammend. Und alle historischen Erkenntnisse zeigen, dass hier ein langer Prozess des Wachstums festzustellen ist. Das heißt, dass Dinge, die von der Tradition sozusagen in eine zeitliche Ebene projiziert werden, dass die über einen langen, langen Zeitraum hinweg entstanden und gewachsen sind.
Also auch da ganz ähnlich wie bei vielen, vielen biblischen Texten.
Das ist völlig identisch mit der Philologie der biblischen Schriften. Und das muss ein Anhänger vielleicht auch erst einmal verdauen können. Dieses grundsätzliche Spannungsverhältnis zwischen einer historischen Aussage und einer, sagen wir, glaubensmäßigen Aussage. Er glaubt, das hat der Buddha selbst gesagt. Der Historiker weist nach, das ist 300 Jahre später entstanden. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass das Verhältnis zwischen praktizierenden Buddhisten und akademischen Buddhismusforschern nicht immer das Beste gewesen ist. Das ändert sich aber heute.
Herr Hartmann, wie sind Sie denn dann international vernetzt? Auch mit Buddhisten selber arbeiten da welche auch an diesem Forschungsprojekt? Oder ist das hier jetzt sozusagen eine Münchner Spezialität?
Wir sind international sehr gut sogar vernetzt, aber mit Wissenschaftlern in Australien, in Seattle, an der University of Washington beispielsweise. Das sind die Zentren, wo ebenfalls über diese Materialien gearbeitet wird. Mit Buddhisten sind bisher nicht irgendwie näher vernetzt. Aber wir erhoffen uns, dadurch, dass München jetzt zu einem Schwerpunkt geworden ist in dieser Forschung, dass auch diese Kontakte zunehmen werden. Ich glaube, es ist auch unser Auftrag im Rahmen eines solchen Projektes, die Ergebnisse nicht nur für uns oder für eine ganz kleine Wissenschaftlergemeinschaft zu bewahren, sondern ganz im Gegenteil, sie in die Öffentlichkeit zu tragen und natürlich sie auch dorthin zu tragen, wo sozusagen ein Primärinteresse daran bestehen könnte.
Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen? Viele Handschriften, viele Fragmente. Kann man jetzt schon als Laie, wenn man nicht am Forschungsprojekt beteiligt ist, irgendwo sich diese Dinge anschauen, vielleicht auch Übersetzungen finden?
Wir haben als Kernstück unseres Projektes eine Datenbank. Und das ist heutzutage üblich im Rahmen solcher Großprojekte, dass die Benutzer nicht 21 Jahre warten müssen, bis sie sozusagen die erste gedruckte Zeile finden, sondern ganz im Gegenteil, die modernen digitalen Medien erlauben es, Ergebnisse zeitgleich zur Verfügung zu stellen über eine Datenbank, auf die ein Zugriff möglich ist. Die Originale können Sie bei uns natürlich nicht sehen, dieser Rollen. Wir arbeiten mit sehr, sehr guten Scans, hochauflösenden Scans. In der British Library liegt eine größere Zahl von Originalen. Ein Teil der Originale ist in Pakistan und man kann nur hoffen, dass die dort so aufbewahrt sind, dass sie die Zeiten überdauern werden. Sie wissen, die Situation in Pakistan und Afghanistan ist nicht günstig für die Phase der Geschichte, die nicht mit dem Islam zusammenhängt. Es ist kein Bewusstsein da, was ein Interesse daran wecken könnte im Moment. Und daher sind alle diese Dinge extrem gefährdet. Sie sind dadurch gefährdet, dass Hirten so etwas finden und als Lagerfeuer verwenden. Und sie sind dadurch gefährdet, dass irgendwelche religiösen Fanatiker denken, dass das Teufelswerk ist und vernichtet gehört.
Jens-Uwe Hartmann und seine Zeitreise in die buddhistische Vergangenheit. Frankreich galt einmal als die älteste Tochter der Kirche, im Römischen Reich nämlich, und in den dann folgenden Völkerwanderungszeiten. Alles Geschichte, mit der Französischen Revolution wurde ein für Europa neues Modell geschaffen, um Kirche und Staat zu entflechten. Frankreich ist, wie wir wissen, ein laizistischer Staat und ein Land, in dem viele auch historisch bedeutsame Kirchen verfallen und geschlossen werden. In Frankreich gibt es, abgesehen von Elsass-Lothringen, keine Kirchensteuer. Die Kirchen finanzieren sich durch freiwillige Spenden und die schrumpfen mit den Kirchenmitgliedern. Und katholischer Priester will auch keiner mehr werden. Das klingt nicht nach einfachen kirchlichen Verhältnissen. Susanne von Schenk war im nördlichen Burgund unterwegs.
Nur einmal im Jahr ist das romanische Kirchlein von Ranchère regulär geöffnet zum Fest des Schutzheiligen Saint Fiacre. Auf dem Vorplatz plaudern ein paar Menschen. Zur Feier des Tages haben sie Blumen und Früchte mitgebracht. Eine Mutter zupft noch schnell das Messdienergewand ihres Sohnes zurecht. Und da eilt auch schon der Priester herbei.
Je m'appelle le frère Marie-Jean de Cumont.
Ich bin Bruder Marie-Jean de Cumont. Ich bin Priester und seit einem Jahr hier in der Großgemeinde von Saint-Fargeau tätig.
L'ensemble paroissial de Saint-Fargeau.
Pater Marie-Jean de Cumont gehört zu den Johannesbrüdern, einem Orden, der Mitte der 70er Jahre in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils entstand. Gemeinsam mit vier anderen Brüdern lebt er in Saint-Fargeau und betreut von dort aus 14 Gemeinden. Ranchère ist eine davon. Der Ort hat 103 Einwohner und heute, zur einzigen Messe des Jahres, sind immerhin mehr als ein Drittel davon gekommen.
Ich denke, dass wir an einem Wendepunkt sind,
sagt eine junge Mutter auf die Frage nach der Zukunft des kirchlichen Lebens auf dem Land.
Denn die aktiven Gläubigen werden immer älter. Werden junge Leute sie ablösen oder nicht? Das ist die Frage und die Herausforderung. Wie sieht es in 5 Jahren aus? Denn dann werden die, die sich jetzt noch um die Kirchen kümmern, es nicht mehr machen.
Ironie des Schicksals. Während Ranchère, wie viele Gemeinden in Frankreich, unter Priestermangel und Gemeindeschwund leidet und nicht weiß, wie es die Kirche unterhalten soll, haben sich am Ortsausgang auf einem alten Gehöft ägyptische Kopten angesiedelt, erzählt Pater Marie-Jean. Es sei eine florierende Gemeinde, in der allerdings kaum Französisch gesprochen werde.
Am Anfang fragten wir uns, ob sie vielleicht unsere Kirche nutzen wollten, aber nein. Und weil sie ihren eigenen orthodoxen Gottesdienst feiern, wollten sie auch eine eigene Kirche mit 250 Plätzen bauen. Sie brauchen das, denn es kommen zahlreiche Kopten aus Paris, meist am Sonntag.
Das Bistum Sens-Auxerre, zu dem Ranchère und Saint-Fargeau gehören, ist eines von über 90 im französischen Mutterland. Wer hierher versetzt wird, hat es nicht leicht, sagt Pater Marie-Benoît Bastier. Der zurückhaltende Intellektuelle in mausgrauer Kapuzenkutte ist der Mitbruder von Pater Marie-Jean de Cumont.
Wir sind hier in einer der ärmsten Diözesen Frankreichs. Und hier im Departement Yonne ist die Bevölkerung eher kirchenkritisch eingestellt. Das hat seine Ursache im strengen, romfeindlichen Jansenismus. Nach der Revolution fand hier keine Erneuerung statt. Deshalb ist es hier unter religiösen Gesichtspunkten betrachtet seit langem sehr dürftig.
Das bekommt auch Michel Teller zu spüren, Priester im gut 30 Kilometer entfernten Toussy. Noch wohnt er im Pfarrhaus, das in einem Nebengebäude des Schlosses untergebracht ist. Im vollgestellten Treppenhaus bröckelt der Putz, die Stufen sind ausgetreten, es riecht nach Holzfeuer und alten Büchern. Im Obergeschoss wohnt Pater Paul, Mitte 70 und zurzeit im Urlaub. In der Etage unter ihm packt Michel Teller gerade seine Sachen zusammen. Denn in den nächsten Tagen wird er nach Charny in den Norden des Departements umziehen.
Hier in Toussy sind wir zu zweit für 22 Gemeinden zuständig. In Charny habe ich dann allein zwischen 18 und 19. Wir sind zerrissen zwischen der Verwaltung und den Gemeinden.
Michel Ntella, Ende 30, stammt aus der Demokratischen Republik Kongo. Von dort kommen, prozentual gesehen, die meisten ausländischen Priester, um ihre überalterten französischen Kollegen zu unterstützen. Laut Statistik der Église catholique de France sank deren Zahl von gut 32.000 im Jahre 1990 auf knapp 20.000 im Jahr 2008. In ihrer Not lässt die Kirche die Priester bis mindestens 75 Jahre arbeiten, gerne auch länger. Und das in einem Land, in dem das Rentenalter gerade auf 60 gesenkt wurde.
Es gibt nicht nur Priestermangel, sondern auch einen Mangel an Gläubigen. Wenn nur 5 Leute in die Messe kommen, muss man zusammenlegen. Die Kirchen sind leer, die Kirchgänger überaltert. Zum Glück gibt es Taufen. Hoffen wir mal, dass diese Kinder im Glauben aufwachsen und weitermachen.
Um die weit verstreut liegenden Orte seiner Gemeinde zu betreuen, legt Michel Ntella jeden Monat ungefähr 2000 Kilometer zurück. Messen, Taufen, Gespräche mit Brautpaaren, Krankenbesuche, Beerdigungen. Zu schaffen ist es nur mit Hilfe engagierter Laien. Die Kirchen auf dem Land befänden sich baulich oft in schlechtem Zustand, hat der Kongolese festgestellt. Viele seien verlassen, Werbung würde so gut wie gar nicht gemacht. Und?
Die meisten Kirchen haben gar keine Orgel und wenn es mal eine gibt, dann kann sie keiner spielen. Auch Chöre gibt es nicht. Einer aus der Gemeinde stimmt ein Lied an und der Rest singt mal gerade so mit. Also feierlich ist das wirklich nicht.
Eigentlich, sagt Michel Ntella, wäre es komisch. Einst seien die Missionare aus Europa nach Afrika gekommen, um zu missionieren. Jetzt sei es beinahe umgekehrt. Frankreich sei Missionsland geworden. Aber kaum einer wolle es wahrhaben.
Vielleicht gehören Sie ja auch zu denen, die schon die Isomatte zusammengerollt haben und die Tasche gepackt und das Programm gewälzt, das Programm vom Evangelischen Kirchentag, der übermorgen in Hamburg beginnt. Wir sind dabei und wir berichten laufend aktuell, am kommenden Donnerstag dann auch mit einer Sondersendung, Donnerstag 20 Uhr, hier in Bayern 2. Wieder sind über 100.000 Dauergäste angemeldet, dazu viele namhafte Politiker, Wissenschaftler, Theologinnen und Theologen. Einer, der endgültig nicht mehr mit dabei ist, kommt heute bei uns zu Wort. Jörg Zink, mittlerweile ist er 90 Jahre alt, wird den Kirchentag nur noch aus der Ferne verfolgen, aber er ist bis heute großer Kirchentagsfan.
Das ist das große Spiel- und Experimentierfeld der Kirche, das ich voll bejaht habe. Das ist das Beste, was sie zu bieten hat. Und dort war das Wort völlig frei. Dort durfte jeder genau das sagen, was er dachte. Das ist eine Laienbewegung. Und da sind die Bischöfe immer nur gelitten. Im Unterschied zur katholischen Kirche und ihren Katholikentagen.
Keine Frage, Jörg Zink ist eine der Galionsfiguren des Kirchentags über 5 Jahrzehnte hinweg gewesen. Seine Bibelarbeiten in den Messehallen waren stets bis in die letzten Reihen gefüllt und dort, bei der Bibelarbeit, dort schlug auch sein Herz.
Ich wollte, dass der Kirchentag sich dort am deutlichsten ausspricht, wo es um die Bibel geht. Dass er diese Basis nie verliert, denn das ist die Gefahr bei jeder Art von Laienbewegung.
Daneben, auch daran sei erinnert, hat Jörg Zink große Bühnenwerke mit dem Flötisten und Komponisten Hans-Jürgen Hufeisen geschaffen und auf den Kirchentagen uraufgeführt. Er hat Feierabendmale gestaltet und damit auch gelegentlich provoziert. Mit Hans Küng hat er wohlgemerkt auf dem Katholikentag in München, eine gemeinsame ökumenische Abendmahlsfeier mit vielen tausend Menschen gehalten.
Da hat damals der Erzbischof von München verfügt, dass dieses nicht stattzufinden habe. Dann haben wir eine Pressekonferenz veranstaltet und haben gesagt, wenn wir in der Frauenkirche sowas machen wollten, dann wäre er Hausherr und dann hätte er das Recht, es zu verbieten. Und dann müssten wir auch gehorchen. Aber da das in einer Messehalle ist, auf neutralem Boden, lehnen wir seinen Befehl ab und halten unsere Feier. Und anschließend, nachdem die Sache abgelaufen war, da kamen sie dann zu mir. Das war ein Verbrechen, das Sie begangen haben. Da haben wir uns dann sehr amüsiert. Das war sehr wichtig, das Ganze.
Wenn Sie sich für Jörg Zink interessieren, den großen evangelischen Theologen, Friedensdenker und den Kirchentagsmenschen, dann habe ich möglicherweise etwas für Sie. Vor ein paar Tagen ist die Biografie Jörg Zinks erschienen, eine Einführung in Leben und Werk. Und Sie können diese Biografie gewinnen. Gehen Sie ins Internet unter www.bayern2-theologik, kommen Sie zu unserem kleinen Zink-Rätsel. Aber keine Sorge, alles leicht zu beantworten. Und damit geht unsere Theologikreise zu Ende. Zu guter Letzt sind wir noch einmal in Rumänien, denn das letzte Wort hat Marie Elisabeth Esterházy. Sie ist 20 Jahre alt und arbeitet in einem Straßenkinderprojekt in Bukarest.
Was glaubst du?
Ich glaube daran, dass der Mensch irgendwie im Leben anpacken muss. Dass man nicht irgendwie warten muss, dass irgendeine Stimme von oben oder von sonst wo kommt, sondern dass man einfach handeln muss.
Was hoffst du?
Ich hoffe, dass Menschen, die vielleicht nicht so denken, auch eines Tages die Kraft kriegen, so zu denken, weil dadurch, glaube ich, die Welt ein Stück besser werden könnte.
Was liebst du?
Ich liebe das Leben, auch wenn es eben viele Schwierigkeiten gibt, oft und Ungerechtigkeiten. Trotzdem liebe ich es und versuche es noch besser zu machen, dass ich es noch mehr liebe.
Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
Oft meine Familie, die denke ich öfter, oder meine Freunde. Also gestern habe ich zum Beispiel gedacht, dass ich vielleicht irgendwas mal hinterlassen will auf der Welt.